Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mehr als ein Drittel der UnternehmerInnen in Deutschland ist 60 Jahre alt oder älter. Der Ruhestand naht da also schon. Und damit werden ziemlich viele Firmenchefs und Chefinnen der rund 3,1 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland gleichzeitig in Rente gehen. Das macht die Suche nach einer Nachfolgerin, einem Nachfolger nicht einfacher. Denn auch hier gibt es ihnen den Fachkräftemangel. Und ohnehin ist so eine Firmenübergabe an die nächste Generation alles andere als einfach. Katharina Thoms über einen typischen Fall und wie man die Probleme angehen kann.
Seniorchef Georg Slavik erinnert sich mit Schaudern an die Übergangsphase in seinem Unternehmen, als sein Sohn angefangen hat, sich einzubringen.
Der Junior kommt da und der Chef ist nur noch gereizt. Und das Tagesgeschäft und um die Kunden kümmern muss ja parallel laufen.
Slavik ist Anlagenbauer in Bayerisch-Schwaben. In Nördlingen hat der 64-Jährige eine Firma aufgebaut, die Abfüllanlagen für Molkereien, Brauereien baut. 70 Beschäftigte, viel Arbeit im Ausland. Vor 6 Jahren hat Slavik das erste Mal ans Aufhören gedacht. Und sein Sohn Paul hat nach einigem Zögern eingewilligt und sich dann in die Firmenarbeit gestürzt.
Er war wie ein Terrier, der hat Geruch gegeben. Dann hat sich meine Frau wieder eingemischt, dann hat die wieder geweint und du musst noch mal mit ihm reden, der redet mit dir nichts mehr. Und so ging das Wochen und Monate.
Gestritten wurde um Löhne, um organisatorische Fragen, um neue Anschaffungen. Georg Slavik war überfordert. Bisher musste er als alleiniger Chef alter Schule nie mit jemandem irgendetwas absprechen.
Wenn ich Ja gesagt habe, haben alle Ja gesagt. Und wenn ich Nein gesagt habe, haben alle Nein gemacht. Das war einfach so.
Das war nun vorbei. Nach monatelangem Kleinkrieg holten sich die Slaviks einen Berater an ihre Seite. Ein nüchterner Blick von außen, ein Vermittler. Aber auch einer, der kritisch in die Bücher guckt und geholfen hat bei der notwendigen Modernisierung. So sollte es laufen, sagt Jeanette Klein von der baden-württembergischen Industrie- und Handelskammer. Sich beraten lassen und zwar möglichst früh.
Ja, man kann theoretisch schon 10 Jahre vorher anfangen, wenn man wirklich sich Zeit nehmen möchte, um noch alle Gestaltungsoptionen zu haben.
Klein berät auch Unternehmen bei der Generationennachfolge. Oft beobachtet sie, erst wenn der Druck sehr hoch ist, weil die Eigentümer zu alt oder keine Nachfolge in Sicht ist, suchen Chefs und Chefinnen Rat. Geeignete Leute zu finden sei das größte Problem, sagen 3/4 der Befragten der aktuellen KfW-Studie zur Unternehmensnachfolge. Denn Sohn oder Tochter sind nicht mehr automatisch Nachfolger, so Sandra Gottschalk vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim.
Das sind häufig sehr gut ausgebildete Personen, die natürlich auch attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten finden und lukrative Beschäftigungsmöglichkeiten. Und dann überlegen sich natürlich viele, warum soll ich mir den Stress antun, ein Unternehmen zu leiten?
Dazu kommen Pandemie, Krisen, Kriege. Ohnehin gründen junge Menschen aktuell seltener als in früheren Jahren. Das zeigen mehrere Erhebungen. Und sie seien auch zurückhaltender bei Firmenübernahmen, so Gottschalk. Sie plädiert dafür, stärker auch Mitarbeitende als potenzielle Nachfolgende aufzubauen.
Weil diese Person dann das Unternehmen gut kennt, dann die Planung mit dem früheren Eigentümer oder der früheren Eigentümerin durchführen kann. Also man kann das konkret vorbereiten, wie man in die Zukunft schaut.
Die Bundesländer bauen eigene Online-Börsen auf für die Vermittlung zwischen Übernahme- und Übergabeseite. Die IHK wirbt an Hochschulen, die Übernahme einer Firma als Karrierechance zu sehen. Aber klar sei auch, das klassische Unternehmermodell ist wenig attraktiv beim Nachwuchs, so IHK-Beraterin Klein.
Da gab es einfach ein Umdenken auch mit Blick auf das Thema Familie. Dann ist so die Vorstellung, ich kann doch nicht jeden Tag irgendwie 10, 12 Stunden im Unternehmen sein und kriege dann gar nichts von meinen Kindern mit. Da muss man sicherlich auch gucken, mit Blick auf die Übernahmeseite, dass man da auch versucht, andere Modelle irgendwo in den Blick zu rücken.
Ein Team aufstellen statt des einsamen Chefs an der Spitze, damit werde man auch attraktiver für Frauen. Und auch Beschäftigte mit Migrationsgeschichte in den Blick nehmen als potenzielle Nachfolger. Georg Slavik wünscht sich mehr Offenheit und auch eine bessere Förderung für die Beratung im Übergabeprozess. Inzwischen gehört Sohn Paul die Firma und der Senior kann sich Stück für Stück zurückziehen.
Katharina Thoms über die Frage, wie man Firmenübergaben an die nächste Generation organisiert. Tom A. Rüsen ist Vorstand der WIFU-Stiftung, die genau das untersucht und erforscht, die wissenschaftliche Beschäftigung mit Firmenübergaben. Ich habe ihn in Lissabon auf einem Fachkongress zu Familienunternehmen erreicht und wollte von ihm wissen, warum ist das Thema so schwierig und auch oft so konfliktbeladen?
Ja, wir haben hier eine Grundkonstellation, die eigentlich Konflikte hervorruft, egal wie die Personen zueinander stehen. Wir haben es hier einmal mit der Logik der Familie zu tun und mit der Logik des Unternehmens bzw. des Eigentums. Und die passen nicht unbedingt zusammen. Gerade in so einer Nachfolgesituation müssen Sie sich vorstellen, da sitzen zwei Personen am Tisch. Und wenn Sie in der Firma sitzen, ist es vielleicht der Junior-Geschäftsführer und der Senior-Geschäftsführer. Wenn es zu Hause am Küchen- oder am Wohnzimmertisch ist, ist es ein Vater und ein Sohn. Und man muss eben gucken, es ist zwar die gleiche Person, aber sie hat unterschiedliche Rollen inne. Und je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, möchte man vielleicht als Nachfolger auch seine eigenen geschäftlichen Ideen umsetzen und nicht wie ein kleiner Junge vom Vater behandelt werden. Das ist oftmals eigentlich die Kernproblematik, neben anderen Fragestellungen, was Gerechtigkeit angeht, wenn da mehrere Familienteile noch Geschwister und so weiter einbezogen sind. Aber sich einmal vor Augen zu führen, wer sind wir in welchem Kontext? Ja? Wann sind wir sozusagen als Familie zusammen und wann sind wir geschäftlich zusammen und sagen, okay, hier haben wir zwei Geschäftspartner, vielleicht sogar zwei gemeinsame Anteilseigner und versuchen möglichst diese Familienrollen in diesem anderen Kontext abzulegen.
Müsste man dann nicht eigentlich hergehen und sagen, es wäre eigentlich besser, jemanden von außerhalb als Unternehmensnachfolger einzuarbeiten?
Nicht notwendigerweise. Denn ich sag mal, wenn man diese Rollendiffusion einigermaßen geklärt hat, entsteht ja natürlich auch aus der Nähe, aus der wertmäßigen Prägung, in der Erziehung vielleicht der gemeinsamen Idee, das Unternehmen in die nächste, in die übernächste Generation zu führen, eine unglaubliche Stärke, eine unglaubliche Verbindung, weil man dieses gemeinsame Ziel hat, das Unternehmen, was vielleicht schon von den Vorfahren gegründet worden ist, fortzusetzen. Also das ist schon ein unglaublich starker und unterstützender Faktor. Man muss halt nur aufpassen, dass man diese anderen destruktiven Dynamiken als solche erkennt, die völlig personenunabhängig sind, sondern die sind systemisch vorgegeben und dafür Lösungen, Strukturen, kommunikative Räume zu schaffen, wo man die bearbeitet und das eben nicht auf einer Gesellschafterversammlung oder auf einer Bankensitzung oder auf Kunden- und Mitarbeiter-Ehren. Das macht keinen Sinn.
Man kann da ja raushören sozusagen, man kann diese Fallen vermeiden. Wie macht man das? Oder anders gefragt, wie lerne ich als abgebender Unternehmenschef, als abgebende Unternehmenschefin, wie lerne ich Unternehmensübergabe?
Also natürlich ist es keine leichte Aufgabe, das will ich vorneweg sagen. Nur, wenn man sich damit frühzeitig beschäftigt, und da gibt es sehr, sehr gute Erkenntnisse auch aus der Forschung, dass man erstmal die typischen Fragestellungen sich vor Augen führt, was muss ich als Abgebender eigentlich beachten? Was muss ich grundsätzlich als Unternehmerfamilie eigentlich für Fragen klären? Und wir sprechen hier von Familienstrategie. Das heißt, dass man sich als Unternehmerfamilie, als Eigentümerfamilie, wenn die Kinder ein bestimmtes Alter haben, hinsetzt und sagt, sag mal, wie wollen wir denn jetzt eigentlich das in Zukunft machen? Wollen wir dieses Unternehmen behalten? Wollen wir das Eigentum behalten? Wer hätte denn Lust, unter welchen Bedingungen in das Unternehmen als Mitarbeiter, als Führungskraft einzutreten und dann Regeln, Prozesse entsprechend zu definieren, dass das nicht so aus dem Affekt heraus passiert, sondern dass man es einfach professionell organisiert. Ja, das sind ganz klassische Dinge und die kann man sehr gut regeln, indem man Nachfolgeprozess definiert, eine Familienstrategie definiert. Dann hat man, glaube ich, 80% der klassischen Fallstricke auch behandelt.
Jetzt haben wir ja wirklich einen sehr, sehr großen Anteil der Unternehmen in Deutschland, die in diesen Bereich kleine und mittlere Unternehmen reinfallen. Würden Sie so weit gehen und sagen, Unternehmensnachfolge, das ist eigentlich ein Thema, das wir auch verpflichtend zum Beispiel im BWL-Studium brauchen?
Ja, also verpflichtend ist immer schwierig bei Freiheit von Forschung und Lehre, aber grundsätzlich bin ich absolut bei Ihnen, weil über 90% unserer Unternehmen sind Familienunternehmen und es sind übrigens nicht nur die kleinen und mittleren Unternehmen. Was kaum einer weiß, ist, dass mehr als die Hälfte der börsennotierten Unternehmen auch Familienunternehmen sind. Und dort finden sich natürlich auch solche Nachfolgefragestellungen, vielleicht in etwas anderer Konfiguration. Aber im Kern besteht unsere Wirtschaft aus Familienunternehmen, aus Familienunternehmertum. Und da halte ich es für absolut unpassend, wenn die Betriebswirtschaftslehre dieses Thema nicht systematisch aufgreift. Also von daher würde ich sozusagen absolut Ihr Plädoyer unterstützen.
Tom Arüsen, der Vorstand der WIFU-Stiftung zur Frage der Unternehmensübergabe, insbesondere in Familienunternehmen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.